Dieser Talk wird Ihnen präsentiert von Amin Travel Zürich. Die Mitarbeiter des 1984 gegründeten Spezialisten kennen Madeira und Porto Santo wie ihre Westentasche.
Hallo miteinander, das ist die neueste Ausgabe vom Travel News Talk. Ich bin Reto Sauter, Chefredakteur von Travel News. Und heute an den neuen Gast zu Bern bei Ship and Train Travel. Zu Gast im Podcast ist ein absoluter Profi, was Schiff- und Bahnreisen betrifft, der Senior Product Manager von Ship and Train Travel. Herzlich willkommen im Talk, Urs Steiner.
Danke vielmals, schön, dass du da bist.
Urs, blenden wir ein paar Jahre zurück in deine Teenagerzeit. Wie fest ist da die Vision schon im Kopf hinein, die Welt mit dem Schiff und dem Zug erkunden?
Die war eigentlich schon sehr früh da, eigentlich schon im Kinderzimmer. Basierend auf eigentlich die Reise von meinem Vater, der viel mit dem Frachtschiff gefahren ist und mit dem Passagierschiff Richtung Amerika, habe ich mir das eigentlich immer so ein bisschen gewünscht. Und auch meine ersten Reisen nach San Francisco von der Schweiz aus oder von der Schweiz nach Hongkong sind alles Überlandreisen gewesen. Und das hat mich dann eigentlich so ein bisschen angefixt, dass ich vor allem auch so ein bisschen mit Schiff und Bahn etwas machen möchte.
Wie ist das gekommen, dass dein Vater so viel mit Schiff herumgereist ist? Ist das beruflich bedingt gewesen oder hat er auch privat gefunden, ich möchte das gerne machen?
Ja, es ist vor allem auch, weil er nach Amerika ausgewandert ist. Und in den 50er Jahren ist natürlich Queen Mary und die Frachtschiffreisen noch die günstigere Variante gewesen, als mit dem Flugzeug zu gehen. Und das hat ihm dann auch, aber auch so gefallen, dass er auch nach der Pensionierung mit dem Frachtschiff um die Welt herum ist. Und insofern hat das bei mir schon ein bisschen abgefärbt.
Was heisst, du bist auch schon als Kind zum Teil mit oder hast du das einfach mitbekommen, wie er reist?
Das habe ich dann vor allem auch mitbekommen. Wir sind dann auch eher an Wenden mal ein Frachtschiff anschauen, wo mir irgendwie in den 70er Jahren, wo mir sehr gefallen hat. Und so ist der Virus dann langsam ein bisschen gepflanzt worden.
Jetzt, wie muss man sich deine Zeit als Kind vorstellen? Modelleisenbahn im Zimmer und regelmässige Besuche im Verkehrshaus zu Luzern? Oder wie war das?
Also Modelleisenbahn, ja. Da hat mir der Onkel im Estrig oben geholfen, eine zu bauen. Das ist ja so. Und dann viel auch mit Lego gespielt, eben, wo ich natürlich auch meine Schiffe und zugegebenermaßen auch Flugzeuge gebaut habe. Und ab und zu natürlich auch das Gotthard-Modell im Verkehrshaus.
Du hast gerade angesprochen, das Flugzeug, das wollte ich nämlich fragen. Ist es in dem Fall schon nicht nur Bahn und Schiff, sondern auch eine gewisse Faszination fürs Fliegen?
Nein, das Fliegen ist mehr Mittel zum Zweck. Also das habe ich jetzt nicht unbedingt eine spezielle Passion dafür. Ich mache es auch nicht unbedingt gern.
Wie bist du sonst gereist als Kind? Was hast du noch für Erinnerungen an diese Zeit?
Da haben wir natürlich viel, wie es halt früher war, Europareisen gemacht, Rimini und Frankreich, Spanien, England, wo wir natürlich aber alles mit dem Zug gemacht haben. Da hast du natürlich in Luzern noch einsteigen und mit dem Nachtzug nach Mailand fahren und so derige Geschichten. Und durch das hat sich dann das auch verfestigt, dass ich eigentlich gerne über Land reise.
Und hast aber gleich schon gemerkt, ja, so Rimini und Mailand, das langen wir jetzt nicht. Ich will dann irgendwann einmal raus in die grosse, weite Welt.
Das habe ich sehr schnell gemerkt. Ich habe viele Reedereien angeschrieben, weltweit, wo wir dann Material geschickt haben von ihren Reisen. Und ein Kollege hat mir sogar mal ein Briefpapier kreiert, Overland Travel. Und dort war ich 19. Also insofern ist das schon ein paar Jahrzehnte eigentlich meine Passion.
Wo hast du eigentlich die Informationen zusammengesammelt über Schiff und Eisenbahnen? Ich meine, das war ja noch nicht die Zeit vom Internet, wo man mit ein paar Klicks irgendwie gerade alles gewusst hat oder sehr viel gewusst hat. Wie war das bei dir?
Da hat es natürlich früher noch die ABC Shipping Guides gegeben, Thomas Cook Overseas Timetable. Und das sind natürlich wunderbare Bücher und Fahrpläne gewesen, zum Träumen, was man noch alles könnte machen.
Also dann stelle ich mir dich vor, wie du im Zimmer bist und bei diesen Fahrplänen oder in diesen Büchern blätterst ich stundenlang und Informationen sammelst.
Das ist nicht ganz falsch.
Und dann hast du, wie jeder Jugendliche, irgendwann einen beruflichen Weg müssen einschlagen, dich für etwas entscheiden. Auf was ist es bei dir rausgelaufen?
Dann? Ich habe eine Banklehre gemacht, aber eigentlich nur, weil mir das der Vater empfohlen hat und weil ich nicht gewusst habe, was ich eigentlich als 14-Jähriger machen soll. Habe ich dann mit 15 eine Banklehre angefangen.
sind ja dann doch 3 Jahre, wo man die Lehre macht. Wie war das für dich gewesen, im Wissen, das ist jetzt eigentlich nur einmal ein Fundament, aber es sollte eigentlich nachher etwas ganz anderes kommen?
Ja, so weit bin ich dort schon noch nicht gewesen. Und ich bin durchaus auch ein Zahlenmensch. Also es war jetzt keine Strafe gewesen, von dem her. Aber ich bin schon relativ schnell nach der Lehre dann auch auf Reisen gegangen und habe die Bank dann hinter mir gelassen.
Weil es war die erste grosse Reise, die du gemacht hast nach der Lehre?
Die war dann eigentlich nach San Francisco, 6 Monate, Sprachschule. Weg mit dem Zug nach Rotterdam, mit dem Passagierschiff nach Montreal, mit dem Zug Vancouver, aber nach San Francisco. Und dann auf dem Retourweg wieder mit dem Zug und mit dem Frachtschiff heim.
Was sagen da Kollegen, die dann vielleicht finden, ja, wir würden mega gerne mal fliegen oder so etwas macht man doch mit dem Flugzeug? Ist das mehr Bewunderung gewesen oder zum Teil auch so ein bisschen ein Unverständnis?
Das ist mehr ein bisschen Bewunderung gewesen, ein gewisser Neid natürlich bei gewissen, dass man ein halbes Jahr weg kann und eben auch ein bisschen außergewöhnliche Sachen hat können erleben und den Dias können zeigen, wo die anderen natürlich nie werden erleben.
Hast du Erinnerungen an die erste Reise, die dir bis heute geblieben sind, weil sie so speziell gewesen sind oder sich so eingebrannt haben, jetzt auch in deinem Gedächtnis?
Ja, ja, also da weiss ich noch sehr, sehr viel, auch meine Unbeholfenheit, weil ich natürlich sehr schlecht Englisch konnte reden zu diesem Zeitpunkt und dann auf einem polnischen Passagierschiff, wo niemand Deutsch redet und ich nicht weiss, wie das auf einem Passagierschiff dazu und her geht, bin ich froh gewesen, dass mich doch der eine oder andere an die Hand genommen hat und mal gezeigt hat, wie es auf einem Passagierschiff zu und her geht.
Und dann bist du irgendwann mit guter Englischkenntnis zurückgekommen, gutes Zahlenverständnis, hast du gesagt, hast du auch. Wie ist es dann beruflich weitergegangen?
Nachher hatte ich eigentlich dann schon den Wunsch gehabt, wieder mal zu reisen. Ich hatte dann etwa temporäre Jobs gehabt, am Anfang bei der Bank und nachher auf der bei der Schifffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee, wo ich ein manches Jahr als Kassier oder Matros Saison gearbeitet habe, April bis Oktober. Und dann ein halbes Jahr reisen konnte.
Also du hast immer die Sommersaison gearbeitet und im Winter bist du nachher entsprechend wieder die Welt erkunden über die Jahre.
Das ist ja so. Ich habe dort noch bei den Eltern gewohnt. Wir haben so viel gearbeitet, da konnte ich kein Geld ausgeben. Also dann war das Bankkonto im Oktober immer gut gefüllt. Hat das meistens gelangt bis etwa im März, April.
Was sind denn so die nächsten grösseren Reisen, die du gemacht hast oder die du in dieser Zeit eben gemacht hast, am nächsten Winter durch?
Dann ist schon mal sehr schnell mal die Hongkong-Reise gekommen, weil ich erfahren habe, dass man mit einer Gruppenreise in der Mongolei neu aussteigen kann. Da bin ich auf einer der ersten Gruppenreisen gewesen, wo dann in der Mongolei wirklich einen Aufenthalt machen konnte. Und das war wirklich eine coole Zugsreise gewesen, von London über Höck von Holland mit direkten Wegen nach Moskau bis nach Hongkong. Dort wollte ich eigentlich mit dem Schiff nach Singapur weiter, ist aber dann nicht mehr gefahren. Da bin ich das erste Mal in meinem Leben zurückgeflogen nach Zürich, damit ich ein paar Monate später dann mit dem Schiff von England nach St. Helena und Kapstadt fahren konnte.
Wieso reisest du eigentlich so gerne mit Zug und Schiff? Was ist es da, was für dich so speziell macht? Und sagst, das möchte ich immer wieder machen, auch auf riesige Distanzen?
Ich finde einfach das Erfahren von den Distanzen finde ich sehr schön. Und ich finde es einfach gemütlicher, von dem, wenn man auch Zeit hat, von A nach B zu gehen, anstatt dass man da irgend so eine Blechbüchse reingeht, 3 Stunden irgendwo zusammengehauen sitzt und dann ist man in einem völlig anderen Land. Und das Langsame von A nach B gehen hat mich immer fasziniert.
Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit?
In der Zwischenzeit auf jeden Fall mehr als früher. Also wir versuchen jetzt gerade auch innerhalb von Europa, versuche ich schon viel mit dem Zug zu fahren. Sei das, wenn ich mit dem Frachtschiff Algeciras ankomme, dass ich mit dem Zug heimgehe. An die ITB gehe ich jetzt sicher auf dem Hinweg mit dem Zug. Ich bin auch schon auf die Shetland-Inseln aufgegangen mit Zug und Schiff. Das hat sicher eine gewisse Bedeutung bekommen in den letzten Jahren.
Inwiefern findet man auch Gleichgesinnte, die man vielleicht immer wieder mal trifft auf so Reisen oder gezielt mit denen auch abmacht, weil man weiss, die schätzen das eben gleich wie du?
Eher weniger. Also vor allem, weil ich auch eigentlich durchaus gerne alleine reise. Weil da kann ich wirklich mein eigenes Tempo machen. Und das ist auch mal schön, so ganz ohne Fahrplan. Man muss nicht auf die Frau Rücksicht nehmen, man hat im Geschäft keine Termine, sondern man kann wirklich das machen, was man gerne möchte. Und zu dem Zeitpunkt, wo man es gerne möchte. Darum tue ich eigentlich nicht einmal ungern alleine reisen.
Wie aufwendig ist es für dich, so Reisen zusammenzustellen, die Informationen sammeln und auch dann genau wissen, doch, das möchte ich jetzt so machen. Wie viel Zeit nimmst du da auch?
Möglichst wenig. Das ist also so ein bisschen wie im Beruf. Mache ich das für Kunden viel, dann will ich es in der Freizeit auch nicht noch machen. Aber ich weiss ja relativ viel schon, wo man was, wie ich kann buchen und was ich will. Insofern geht das meistens relativ schnell.
Wie gehst du mit Überraschungen, mit Unwägbarkeiten um, wo etwas plötzlich völlig anders wird, als du eigentlich gedacht hast?
Nehme ich meistens recht locker. Ich habe doch schon das eine oder andere gehabt, wo mich überrascht hat. Rührt mich jetzt nicht gerade aus der Bahn.
Hast du Beispiele, was schon passiert ist, was du vielleicht im ersten Moment gefunden hast, das hat jetzt aber ein bisschen anders gedacht?
Also ich war vor einigen Jahren in Kapstadt. Da haben wir auf Schiff nach St. Helena eingeschifft. Nach 4 Stunden ist die Ursache, dass das Schiff kaputt ist. Und nachher haben wir natürlich 3 Wochen Zeit in Südafrika. Und da haben wir auch über Ostern müssen planen, wie verbringen wir jetzt die 3 Wochen. Wir haben dann eine wunderbare Reise Garden Route gemacht mit Mietwagen. Das ist ein Beispiel. Vorletztes Jahr die Kongo-Selle. Haben sie mir am Samstagmorgen um 2:30 mitteilt, dass wegen dem niedrigen Wasserstand die Reise abgesagt ist. Der Abreis wäre am Samstagnachmittag ab Zürich. Ich bin dann nach Spitzbergen gegangen, 48 Stunden später.
Ich sehe es sehr flexibel, wenn es muss sein.
Das glaube ich, das darf ich von mir behaupten.
Es gibt ja das geklügelte Wort, der Weg ist das Ziel. Ich glaube, in deinem Fall kann man sagen, das trifft ziemlich zu.
Das ist so, ja.
Gibt es gleich Situationen, wo du sagst, jetzt möchte ich einfach mal ganz gezielt in das Land oder die Region kennenlernen und dann suchst du den ersten Weg dazu, oder ist es wirklich mehr die Reise?
Es ist meistens eine Kombination. Also, dass ich jetzt zum Beispiel von A nach B oder von Zürich irgendwo hinfliege und von dort dann ich zum Beispiel einfach mit Zug und Bus, was auch immer, durchreisen und dann wieder heimfliege. Also ich bin kein Hardcore-Overlander von dem her, sondern einfach dort, wo es Sinn macht, wo es auch zeitlich machbar ist. Und natürlich auch finanziell, weil Fliegen ist eigentlich immer günstiger. Das ist ein bisschen das Traurige an der ganzen Sache.
Wie wichtig sind für dich Begegnungen mit anderen Menschen auf diesen Reisen, mit Einheimischen, mit anderen Reisenden, die du dich austauschen
kannst? Die sind schön von dem her, aber eben, ich suche es jetzt nicht unbedingt, dass ich dauernd Menschen um mich muss haben während dem Reisen. Ich tue ebenso gerne dann einfach mal im Abteil lesen, zum Fenster rausschauen oder auf einer Bank irgendwo und schauen, wie das Leben so ein bisschen ist und das geniessen.
Bist du jemand, der deine Erlebnisse mit Fotos festhält oder filmt, oder brauchst du das gar nicht? Hast du alles im Kopf rein?
Früher habe ich sehr viel fotografiert. Heute ist natürlich vor allem das Handy da. Ich mache durchaus schon Fotos aus Erinnerungen. Also damit ich das später das wieder sehe. Ich bin jetzt auch gerade so ein bisschen am alten Fotos oder Dias zum Digitalisieren. Und es ist ganz, ganz spannend, was man alles vergisst. Und wenn man das Foto oder das Dia wieder sieht, was man eigentlich alles noch erlebt hat.
Im Madeira-Angebot von Amin Travel finden Sie maßgeschneiderte Mietwagen, Wander- und Kulturreisen sowie Partyferien auf Porto Santo. Bedingt durch das ganzjährig milde Klima blüht auf Madeira ständig etwas und die Insel ist ganzjährig eine Reise wert. Madeira ist die Wanderinsel schlechthin. Es gibt für jedes Niveau und jeden Geschmack eine geeignete Strecke.
Kommen wir zurück auf deine berufliche Laufbahn. Du hast gesagt, Schifffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee hast du lange gemacht, quasi als Saisonnier und dann wieder reisen. Wann hast du so einen Pflock eingeschlagen und gesagt, jetzt suche ich wirklich etwas Fixes?
Das war so ein bisschen Ende 80er, Anfang 90er Jahre. Da habe ich dann geheiratet, sind dann bald einmal Kinder gekommen und dann habe ich dann auch eine Festanstellung bei der Schifffahrtsgesellschaft und war eigentlich ganzjährig dort mal auf dem See gewesen, die ersten paar Jahre.
Und das hat gelangt mit dem See. Du willst ja eher so ein bisschen andere Weiten suchen, sage ich jetzt.
Nein, eigentlich nicht. Ich habe dann eigentlich mal eine Schiffführerausbildung anfangen. Aber nach dem ersten Tag musste ich zum Chef und dann haben wir den Job vom Stationsvorstand in Weggis angeboten, wo dann sich also ein Glücksfall dort hat erwiesen. Weil etwa 5 Jahre später hat der, der Frachtschiffreisen in der Schweiz vermittelt hatte, hat sich pensionieren lassen und hat mich gefragt, ob ich sein Geschäft übernehmen möchte. Und dann konnte ich das in die Schiffstation Weggis integrieren und dann ab dort eigentlich Frachtschiffreisen vermitteln. Das war dann eigentlich so ein bisschen der wirkliche Startpunkt gewesen, dass ich in die Reisebranche reingekommen bin.
Aber das war eine One-Man-Show gewesen. Das hast du dort so umgesetzt?
Das war eine One-Man-Show gewesen. Das ist schon so. Aber ich konnte es in eine bestehende Struktur reinbringen. Ich hatte Mitarbeitende, die mich unterstützt haben, die mich auch fachlich unterstützt haben. Aber es war schon so gewesen. Der Kapitän bin ich dort gewesen.
Ist es so ein Traum gewesen, der in Erfüllung gegangen ist? Ist das das, was du eigentlich erlebst, schon seit ganz vielen Jahren, dass du das jetzt auch kannst weitergeben und verkaufen?
Absolut. Also das war ein 6er im Lotto gewesen.
Und wie hat sich das weiterentwickelt dann?
Da hat sich dann, da bin ich mal 6 Jahre gewesen, in Weggis. Irgendwann habe ich dann aus strategischer Sicht gedacht, es passt ja eigentlich nicht unbedingt in das Konzept von der Vierwaldstätter Seeschifffahrtsgesellschaft. Und habe dann mal da beim Globetrotter angefragt, ob sie Interesse hätten, mit einem Frachtschiff das zu übernehmen, mit mir als Leiter. Und sie haben eigentlich sehr schnell zugesagt. Und dann haben wir im November 2007 Globoship gegründet, wo dann zu diesem Zeitpunkt wirklich 100% Frachtschiffreisen gemacht hat.
Du sagst Frachtschiffreisen. Hast du es dann nach dies nach ausgebaut? Oder wie hat sich das Geschäft weiterentwickelt?
Es ist eigentlich dann, hat mal gesteigert. Dann hat es diverse Gründe gehabt, dass vor allem das Angebot sich immer ein bisschen reduziert hat. Über im Laufe der Jahre bis so 2019, 2020. Bis dort ist es eigentlich recht gut gelaufen. Dann ist die Pandemie gekommen und seit der Pandemie gibt es eigentlich praktisch keine Frachtschiffreisen mehr. Oder nur noch ganz wenige in Europa und noch weniger in Richtung Übersee.
Wie sehr bedauerst du das?
Persönlich ist es natürlich schade. Aber ich habe es gute fast 20 Jahre dürfen machen. Insofern ist das abgehökelt, schön gewesen. Und jetzt bin ich auch froh, dass ich nicht mehr alles mit den Ein- und Ausschiffungen und diesen Unwägbarkeiten mich umschlagen muss.
Jetzt bist du bei Ship and Train Travel, ja. So heisst er. Wie sieht euer Angebot aus? Was bietet ihr an?
Eigentlich so ein bisschen alles, was ein bisschen Schiff- und Bahnreisen beinhaltet und nicht 0815 ist.
Wie gross ist euer Team aktuell?
Wir haben 5 Mitarbeitende, von einer Weblady, die vor allem die Webseite betreut, bis zu einer Bahnspezialistin, einer, die Segelschiffe vor allem macht, Frachtschiff, wo die Luxuskreuzfahrten und Expeditionskreuzfahrten macht. Also wir sind sehr breit aufgestellt, eben auch fachlich. Und so können wir eigentlich auch den Kunden ein sehr breites Angebot bieten, das nicht jeder Veranstalter kann machen.
Schaukelt man sich da gegenseitig ein bisschen auf, dass man sagt, hey, ich habe noch etwas Verrückteres gefunden, hör mal schnell zu, was es dort noch gibt. Oder die einsame Insel, wo man gleich noch anfahren könnte mit einer Fähre, die irgendwie alle 2 Wochen oder alle Monate mal fährt. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Es kommen schon manchmal noch so ein bisschen Ideen. Aber gerade wenn es um Sachen Inseln geht, da bin ich schon federführend. Das ist schon noch ein Steckenpferd von mir.
Und wie gehst du da vor, dass du eben auch neue Sachen wieder entdeckst oder etwas, was man vielleicht 20 Jahre nicht mehr machen konnte und plötzlich wieder rumgeistert?
Vielleicht habe ich mal etwas gelesen oder habe es schon lange irgendwo in petto und dann kommst du irgendwo wieder mal drauf und dann schaust du, kannst du es machen, eben wie Pitcairn-Inseln zum Beispiel, wo wir jetzt lange nicht im Angebot hatten, bis wir gemerkt haben, das wäre eigentlich schon noch eine coole Geschichte, zur Insel von der Bounty-Meuterei zu gehen. Und das ist meistens so ein spontane Geschichte und manchmal verkauft es sich gut und manchmal ist es dann halt fast zu exotisch.
Probierst du jede Reise selber einmal aus, bevor sie verkaufst, oder geht es schon nicht ganz so weit?
Es wäre schön. Ich glaube, mein Chef hat nicht unbedingt Freude, wenn ich sage, ich sei jetzt 200 Tage mal auf Rekoreise. Von dem her, also schon nicht ganz. Aber doch die eine oder andere Insel habe ich schon dürfen besuchen, wo man nicht immer herkommt.
Wie viele Reisen haben wir aktuell im Angebot?
Ziemlich genau 500.
Und wie verteilt sich das, wenn man so ein bisschen schaut, Schiff, Bahn? Ist das etwa halb-halb oder gibt es da schon noch ein bisschen Unterschied?
Es gibt schon noch ein bisschen Unterschied, weil natürlich mit dem Schiff hast du mehr Möglichkeiten. Du hast eigentlich die Arktis- und die Antarktis-Reisen, wo wir eigentlich, glaube, das breiteste Angebot haben im deutschsprechenden Raum. Wir haben natürlich viel, viel mehr Reisen als Bahnreisen. Ich würde jetzt mal so sagen, 2/3 Schiff und 1/3 Bahn.
Jetzt gibt es ja auch andere Anbieter, die Bahnreisen anbieten, ein bisschen speziellere oder Reedereien, die ganz spezielle Schifffahrtsreisen anbieten, mindestens ihrer Meinung. Ja. Was unterscheidet euch dort? Sind eure Reisen einfach noch ein bisschen spezieller, noch ein bisschen eigener oder wie würdest du das umschreiben?
Also bei der Schiffsreise ist sicher unser breites Angebot ein Thema. Natürlich haben wir dort auch die grösseren Reedereien, die Expeditionskreuzfahrten anbieten, die müssen wir ja auch, weil das ja nachgefragt wird. Aber da haben wir natürlich auch 12-Personen-Schiff, die in Spitzbergen sind. Oder wenn man mit dem Segelschiff in die Antarktis will, können wir auch für sich alles anbieten. Bei den Zugreisen schauen wir wirklich, dass wir zum Beispiel fast nur mit der Bahn gehen und keine Inlandflüge nutzen. Zum Beispiel Vietnam ist ein klassisches Beispiel, wo man halt viele Gruppenreisen findet, die mit viel Inlandflügen sind. Da gehen wir konsequent eigentlich mit dem Zug über Land, eben auch ein bisschen aus Nachhaltigkeitsgründen.
Wie ist 2026 bei euch jetzt angelaufen betreffend Nachfrage? Kannst du schon so eine erste Wasserstandsmeldung abgeben?
Also der Januar war sehr gut gewesen, von dem her. Aber eben, es geht noch 11 Monate und was wir in den Büchern haben, muss zuerst noch abgereist werden. Da haben wir alle unsere leider Erfahrungen gemacht, dass je nach Weltlage, wie das eine oder andere, dann nicht mehr möglich ist. Aber wir sind vorsichtig optimistisch, dass das auch wieder gut kommt.
Du machst jetzt doch schon manches Jahr mit diesen speziellen Reisen. Wie sieht das aus? Ist die Nachfrage immer so ein bisschen ähnlich? Oder gibt es jetzt gerade bei diesem Segment vielleicht auch grössere Schwankungen, zum Teil jetzt einmal Corona ausgenommen? Ja.
Es gibt vielleicht Verschiebungen. Also gerade in der Arktis haben wir das Gefühl, ist Grönland präsenter als Spitzbergen in früheren Jahren zum Beispiel. Das sind so gewisse Bewegungen, wo man etwa feststellt. Durchaus auch die Nachfrage nach Anreisen mit der Bahn für gewisse Sachen, gerade jetzt auch Grossbritannien, wo wir doch mehr gefragt werden als zum Beispiel jetzt noch vor der Pandemie.
Welches ist die schönste Reise, die du je gemacht hast?
Oh, ich habe befürchtet, die Frage kommt.
Die muss kommen. Die muss kommen. Es muss doch eine geben, die vielleicht mit allem von A bis Z ein bisschen raussticht.
Da würde ich meine Reise im 85 nach St. Helena und Tristan da Cunha doch hervorheben.
Wie lange bist du unterwegs gewesen?
2 Monate.
Was macht sie so speziell?
Vor allem die Nachhaltigkeit. Also, dank dieser Reise bin ich wirklich mehrmals nach St. Helena wieder gereist, auch mit meiner Familie ein Sabbatical dort gemacht. Und das war wirklich zu dem Zeitpunkt halt noch eine Insel gewesen, wo man wirklich alle 2 Monate einmal anlaufen konnte. Und wenn man dort eine Woche drauf war und nach Tristan da Cunha noch kurzfristig gegangen ist, sind das für mich als Jugendlicher dazu mal schon sehr prägende Erlebnisse gewesen.
Du hast jetzt vorher auch noch die Familie angesprochen. Wie nimmt sie das an? Macht sie das vielfach mit? Oder überlässt sie das dir in vielen Fällen? Oder wie ist das?
Sie überlässt gewisse Sachen durchaus mehr.
Wenn es zu verrückt wird,
oder? Genau. Also meine Frau ist noch eher ein bisschen traditioneller unterwegs, aber lässt mich ohne Probleme gehen. Von dem ist kein Problem. Die Kinder habe ich früher auch etwa mal mitgenommen auf Frachtschiffreisen und so, oder eben auch auf St. Helena. Und ich glaube, das hat ihnen wirklich gefallen und auch einen guten Eindruck gemacht.
Aber sie haben nicht ganz genau die gleiche Leidenschaft für das entwickelt wie du?
Definitiv nicht.
Jetzt haben wir über die schönste Reise geredet. Hat es auch Enttäuschungen gegeben, dass du ganz viel von einer Reise vielleicht einmal versprochen hast und nachher gemerkt hast, nein, die Region oder die Art von Reisen in dieser Kombination, das ist es jetzt nicht gewesen?
Also ganz spontan kommt mir jetzt effektiv keine in Sinn, wo ich muss sagen, das ist jetzt eine totale Enttäuschung gewesen.
Ist ein gutes Zeichen, wenn du das kannst sagen, bei so vielen Reisen.
Ja, also ich glaube, ich bin auch da ein positiver Mensch, der das Positive sieht. Und ich glaube, jede Reise hat bis jetzt etwas Positives gehabt, wo ich daraus nehmen konnte.
Gehypt wird momentan vor allem auf Social Media die Reise in einem Eisenerzzug durch Mauretanien. Hast du die auch mal gemacht?
Mit einem Sonderzug in Mauretanien habe ich es gemacht. Mit dem Eisenerzzug darfst du nicht mehr fahren seit dem August 2024. Da war ich wirklich auch gerade in Mauretanien gewesen, wo die Polizei eine Gruppe von jugendlichen Holländern abgefasst hat und ihnen gesagt hat, sie dürfen das nicht. Und mir wird viel darauf angesprochen, auch an der Festspur übrigens. Es sind 2-3 Leute auf mich zugekommen, gesagt haben, sie wollten das unbedingt noch machen. Nein, und es ist auch kein Vergnügen auf dem Erzzug, muss man sagen. Also das ist ja wirklich eine Hardcore-Geschichte. Ich will es auch nicht machen.
Was sagst du jetzt, wenn Leute kommen und anfragen, aktiv bei euch, sollen wir das machen, dürfen wir das machen? Hast du eine gute Alternative?
Ich habe natürlich unsere Gruppenreise nach Mauretanien als Alternative im November, wo man wirklich mit dem Sonderzug dann die ganze Strecke dort abfahren.
Macht der Ursteiner auch einmal eine 0815-Reise, zum Beispiel Badeferien am Mittelmeer, oder ist so etwas absolut tabu für dich?
Also Badeferien müssen sie jetzt nicht gerade sein, aber 0815-Ferien dürfen es durchaus sein, irgendeine schöne Ferienwohnung, und dann einfach mal eine Woche ein bisschen lesen und machen und sich gut gehen lassen, habe ich kein Problem damit.
Nicht verpönt in dem Fall?
Gar nicht verpönt.
Urs, wir steuern schon auf den Schluss zu und am Schluss fange ich immer 3 Sätze an, wo ich froh wäre, wenn du für mich fertig machen würdest. Die abenteuerlichste Reise, die Ship and Train Travel im Angebot hat, ist?
Würde ich schon Mauretanien sagen.
Eine Reise, die ich unbedingt einmal noch machen möchte, ist?
Mit dem Frachtschiff durch die Australinseln gehen.
Und meine nächste Reise geht auf?
Neuseeland.
Urs Steiner, danke vielmals, dass du für Travel News Zeit genommen hast. Ich wünsche dir privat und beruflich alles Gute.
Gern geschehen, danke dir vielmals.
Und euch, danke vielmals fürs Zuhören. Den nächsten Travel News Tag gibt es heute in einer Woche. Unterdessen freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt und uns auch regelmässig besucht auf travelnews.ch. Ciao miteinander.